Willkommen zurück beim Wahlcast, dem Wien-Wahl-Podcast der Kleinen Zeitung. Wir haben alle Spitzenkandidaten gebeten, uns zu einem Ort in Wien zu führen, der besonders viel über die Stadt oder über sie selbst erzählt. Heute ist Dominik Nepp an der Reihe. Er wurde nach dem Ibiza-Video und der Spesenaffäre aus der dritten Reihe direkt in den Chefsessel der Wiener FPÖ katapultiert. Jetzt muss er die Partei, die bei der letzten Wahl satte 30% einfahren konnte, in eine sichere Wahlniederlage führen. Im Gastgarten eines Lokals im Schweizer Garten hat er mit Innenpolitikredakteurin Christina Trah über seine zerbrochene Freundschaft zu Strache und Gudenus gesprochen, über fehlende finanzielle Mittel und über die Frage, warum er mit seinen Wahlplakaten bewusst provoziert.
Wir haben uns jetzt schon vor dem Rathaus getroffen. Es ist ein sehr schöner Tag. Dann gehen wir schon mal in Richtung Station. Sind Sie öfter auf diesem schönen Platz, der heute erstaunlich unverbaut ist vor dem Rathaus?
Ja, sonst ist ja immer hier viel los, von Veranstaltung zu Veranstaltung. Auch die Steirertage sind immer hier und eigentlich ungewohnt zu Corona-Zeiten, dass man den so leer sieht.
Macht Sie das traurig oder macht Sie das auch froh, dass man den Platz wieder mal sieht, ohne Standerl?
Na, eher nachdenklich. Wenn man sieht, wie wenig da los ist, ist das natürlich auch ein Zeichen, wie es der Wirtschaft geht. Und wenn hier wenig los ist und wenig Touristen da sind und wenig Besucher, geht es den Unternehmern in der Stadt genauso. Und deswegen wird das eher Richtung Pleitewelle leider gehen. Ja.
Schlendern Sie hier oft vorbei, weil die Büroräumlichkeiten sind ja nicht weit entfernt?
Immer wieder. Jeden Termin im ersten Bezirk, ich nehme das auch zu Fuß wahr, und schlendert man natürlich über den Rathausplatz. Und angenehmer ist, wenn es irgendwo ein paar Hütteln gibt, wo man auch einen Gespritzten trinken kann.
Ich habe mir sagen lassen vom ehemaligen Bürgermeister Häupl, dass das im Rathaus immer möglich ist.
Ja, aber diese Tradition und Gemütlichkeit wurde leider gebrochen mit dem Rücktritt und bei allen politischen Differenzen auch mit dem Michael Häupl. Aber diese Gemütlichkeit, die er verkörpert hat, war schon was Angenehmes.
Also bei Mein Ludwig im Büro kriegt man keinen Spritzer derzeit?
Da wird im Moment Kaffee getrunken.
Ja. Ja, das Politikerleben kann auch nicht immer lustig sein.
Nein, ist auch ja, selten lustig. Es ist anstrengend, herausfordernd, aber ein gewisser Spaß und Freude zur Politik muss auch vorhanden sein, weil sonst macht man wie in jedem Beruf den Beruf nicht gut, wenn kein Spaß dahinter steckt. Ja.
Was mögen Sie denn am liebsten an dem Beruf?
Kontakt mit den Menschen. Ich war immer ein sehr kontaktfreudiger Mensch und gesprächiger Mensch. Und daher ist es immer angenehm, wenn man auch direkt mit den Wienerinnen und Wienern in Kontakt tritt, sei es bei heurigen Touren, bei Gemeindebaufesten und sonstigen Aktivitäten. Corona macht natürlich vieles schwieriger, aber ich lasse es mir nicht nehmen, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Und deswegen machen wir auch einen Wahlkampf, wie sonst auch immer, mit auch größeren Veranstaltungen, Gemeindebautouren, heurigen Touren, Beiseltouren. Nur so kann man durch einen direkten Kontakt die Sorgen und Nöte einfach kennenlernen. Und Leute und Politiker, die sich im Rathaus verschanzen, wissen das nicht. Das sind reine Schreibtischstädter.
Jetzt warten wir ja auf den nächsten D-Wagen, der uns zu unserer Location bringt, wo wir dann unser Interview haben. Wir werden dann während der Fahrt unsere Maske aufsetzen. Die Wiener Linien fahnden ja jetzt nach Ihnen, ob es da Probleme geben wird. Warum sind Sie denn ein Maskenverweigerer normalerweise?
Nein, bin ich nicht, aber die Wiener Linien haben eine eigene Hausordnung und dem widerspricht allerdings die Verordnung des Bundesministers, wo man eben nur in der U-Bahn-Garnitur oder in der Straßenbahn-Garnitur eine Maske tragen muss, aber nicht in der Station selbst. Und selbst bei unterirdischen Stationen kann man auch darüber debattieren, aber dieses eine Foto, worauf Sie ansprechen, ist entstanden im Freien bei einer U6-Station. Und da jeder Experte sagt, dass man sich im Freien da nicht anstecken kann. Und wenn man ja für ein Foto die Maske runternimmt, ist jetzt auch kein großes Malheur passiert. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass die Wiener Linien anscheinend hier Wahlkampf machen, weil sich die SPÖ nicht direkt traut und daher der verlängerte Arm der Stadt, die Wiener Linien anscheinend hier tätig sein müssen. Ich nehme es mit Humor.
Es ist wirklich auf die Minute, jetzt auf das Stichwort, die Wiener Linien fahren ein in Form des D-Wagens. Fahren Sie öfter mit den Öffis in Wien?
Ja, immer wieder, je nach Gelegenheit. Natürlich, keiner ist nur Öffi-Fahrer, nur Autofahrer, nur Radfahrer. Wichtig ist ein vernünftiges Miteinander und dass es keine Schikanen gibt. Was wir leider erleben im rot-grünen Wien, ist, dass halt gerade die Autofahrer mit abstrusen Ideen wie Pop-up-Radwege, wie das Gürtelpool und sonstige Sachen einfach schikaniert werden.
Sie sind auch Autofahrer, nehme ich an. Fühlen Sie sich schikaniert?
Ja, wenn ich immer wieder im Stau stehe, der künstlich erzeugt wird, dann selbstverständlich. Allein unten beim Naschmarkt, wo eine Spur weggenommen wurde, wo ja künstlich Steu erzeugt wird, dass der zurückreicht vom Naschmarkt bis zum Rathaus, dann sieht man, dass die Verkehrspolitik in Wien einzig und allein durch diese grüne Prägung parteiideologisch vorangetrieben wird. Und ja, dementsprechend ist es vernünftig, ein gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer, aber nicht nur zulasten der Autofahrer.
Haben Sie eine Lieblings-U-Bahn-Linie? Ich nehme an, die U6 wird es nicht sein.
Ja, U6 ist relativ abstrus, weil es dort so viele Stationen gibt, wo vieles im Argen liegt, sei es Drogensüchtige, sei es eine Alkoholiker-Szene. Aber es ist schon interessant, dass es früher geheißen hat, in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne, aber man heutzutage eigentlich nur sich ein Einzelfahrticket kaufen muss von den Wiener Linien und ja, in 8 Minuten eigentlich von Afghanistan über Syrien, von Kabul bis Marrakesch kommt, und das zeigt eben, dass diese Integrationspolitik in Wien über die letzten Jahrzehnte nicht funktioniert hat und vieles im Argen liegt.
Das klingt nach einem sehr günstigen Urlaub.
Ja, die Frage ist, ob man dort Urlaub machen will. Ja. Wenn es dort Messerstechereien gibt, wo es Scharia-Polizei gibt, wo es Jugendkriminalität gibt und Banden, wo sich die Wienerinnen und Wiener nicht mehr sicher fühlen. Und da gilt es, mit Konsequenz reinzufahren und mit harter Innenpolitik, und die vermisse ich bei Innenminister Nehammer, da mal aufräumt. Ja. Und diese gesamten Ausländerbanden und Migrantenmobs mehr oder weniger auflöst und jeder, der kriminell ist, gehört abgeschoben.
Wenn Sie jetzt sagen, den Herrn Nehammer, der hat ja jetzt viel Kritik geübt, auch an der Stadt Wien, jetzt im Wahlkampf vor allem, da ist vieles außer Kontrolle geraten, da habe man viel verpasst, was Integration betrifft, das ist Ihnen aber immer noch zu soft, diese Gangart, die er da an den Tag legt.
Ja, das ist eine Mogelpackung der ÖVP. Also wenn immer wieder Sebastian Kurz, Nehammer, Blümel und so weiter beschwören, dass die Grenzen zu sind und keiner kommt, dann muss man denen entgegenhalten, dass 8000 Asylanträge in diesem Jahr gestellt wurden. Und daher auch diese alleinige Debatte über Moria und 100 Flüchtlinge, dass es einzig und allein eine reine Showpolitik ist, die jetzt bis 11. Oktober gemacht wird, aber ab dem 12. Oktober sind die Grenzen wieder offen. Und der Innenminister Nehammer ist ja genauso vergesslich für seine Aufgaben, Innenminister zu sein, wie Gernot Blümel vergessen hat, seine 6 Nullen oder ob er einen Laptop hat.
Ich wollte kurz nachfragen, was es heute zum Essen gibt.
Plötzlich beginnt ein Mann hinter uns ein offensichtlich fiktives Telefongespräch, um Nepp aus dem Konzept zu bringen. Auf den Hinweis meinerseits, dass hier eine Aufnahme stattfindet, reagiert er mit Verärgerung und noch lauteren Zwischenrufen. Nepp bemüht sich zu Beginn um Gelassenheit, ist dann aber sichtlich verärgert.
Ich werde überall geistige Nackerpatzeln.
Passiert Ihnen das öfter, wenn Sie in der Öffentlichkeit unterwegs sind, dass, weiß ich nicht, solche Dinge passieren, dass da Menschen Sie ansprechen oder in Ihrer Gegenwart offensichtlich irgendwie negative Dinge über Sie fallen lassen?
Also das meiste ist positiv und eigentlich überwältigend positiv. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder Spinner, die meinen, dass sie ihr linkes Weltbild, das, wo sie selbst immer Toleranz und Meinungsfreiheit predigen, aber keine andere Meinung zulassen, das passiert ab und zu, ja.
Es gibt ja 2 Nicht-Wiener, die diesmal antreten, weil der Herr Wiederkehr ist ja aus Salzburg, die Frau Hewein ist aus Kärnten.
Ja.
Kann man überhaupt bei der Wahl antreten, wenn man kein Bio-Wiener ist?
Der Strache ist aus Klosterneuburg. Ja, so ist halt das Wahlrecht. Jeder, der in Wien gemeldet ist, darf antreten. Ja, das ist.
Würden Sie das gerne ändern? Keine Zugrasten?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja eine große Kärntner Gemeinschaft. Auch viele Steirer sind in Wien. Meine Frau ist selber Steirerin. Dementsprechend ja, ist, sagen wir so, die innerösterreichische Zuwanderung, die es gibt, ist mir lieber als die von irgendwelchen muslimischen radikalen Ländern kommt.
Der Wagen knattert um die Ecke und wir steigen aus. Jetzt haben wir uns ja von den Masken befreit. Wir haben ganz vorher schon ein bisschen über die Masken gesprochen. Sie haben gesagt, Sie sind kein Maskenverweigerer, aber trotzdem haben Sie gesagt, dass aus Ihrer Sicht die Maskenpflicht eine Art, wie haben Sie das genannt, eine Regierungsburka, eine Corona-Burka, ein Instrument der Regierung ist, der Unterdrückung und der Angstmache. Sehen Sie das immer noch so?
Naja, die Maske ist von der Regierung ein Symbol der Unterdrückung und ein Symbol der Panik und Angst. Und wenn man dann gerade die ganzen Protokolle liest, die ja aufgetaucht sind, wo Sebastian Kurz selber sagt, die Menschen müssen mehr Angst haben, die Menschen müssen mehr Panik haben, danach ja dann auch die berühmten Worte gefallen sind, jeder wird jemanden kennen, der gestorben ist und es gibt in jeder Familie Corona-Opfer und es gibt hunderttausende Tote. Genau dann sieht man, wie hier eben Politik getrieben wird, nämlich nicht mit Vernunft und Hausverstand, wo man sagt, wir schützen Risikogruppen, sondern wo man ja im Allgemeinen eine Angst- und Panikmache machen will. Und da gehen wir Freiheitliche nicht mit.
Aber machen Sie im Endeffekt nicht genau das Gleiche nur mit Ausländern und fremden Religionen?
Nein, im Gegenteil, wir zeigen hier Probleme auf. Ja, und währenddessen künstlich Hysterie erzeugt wird bei Corona, gibt es gewisse Themen auch im Bereich der Zuwanderung des politischen Islams, die ja real sind, die ja wirklich sind.
Also Sie sehen da kein ähnliches Vorgehen im Bereich Angst machen?
Ja, Angst machen ist ja nur etwas, wenn es keinen Grund gibt, Angst zu machen.
Und also es gibt keinen Grund für Angst vor Corona?
Ich glaube, dass man hier mit Vernunft und Hausverstand agieren muss. Allerdings bezüglich des politischen Islams ist ja dieses Problem real da.
Jetzt, wenn Sie sich die doch sehr steigenden Infektionszahlen in Wien anschauen, machen Ihnen die Sorgen?
Ja, man muss immer schauen, Infektionszahlen und richtig Kranke. Und das geht diametral auseinander. Wir haben mehr Infektionen, weil es auch mehr Testungen gibt, das ist klar. Allerdings, wir haben nicht mehr Hospitalisierungen und nicht mehr akute Fälle. Und dementsprechend ist genau jetzt, kurz vor der Wahl, wo vielleicht für die ÖVP das Thema Zuwanderung und Islam ein negatives ist, weil sie ja selbst dafür verantwortlich sind, weil 2015 auch Gernot Blümel als Generalsekretär diese Willkommenskultur mitgeprägt hat, wo Sebastian Kurz als Außenminister gesagt hat, wir brauchen mehr Willkommenskultur, dann verstehe ich schon, dass das sehr unangenehm ist für die ÖVP und die probieren halt damit jetzt wieder künstlich abzulenken und dieses Corona-Thema hochzuziehen.
Das wird die ÖVP vielleicht überraschen, wenn sie als Willkommenskulturvertretern bezeichnet werden von Ihnen.
Aber es ist die Wahrheit. Und genau deswegen ist ja auch die ÖVP so unglaubwürdig. Die ÖVP ist nicht die Lösung, die ÖVP ist das Problem. Und sie sind maßgeblich daran beteiligt, dass wir jetzt diese Zustände in Wien haben.
Wir sind jetzt durch den Schweizer Garten gegangen, etwas spaziert, sind jetzt bei unserer Location, die ausgerechnet Kleinsteiermark heißt, ein Lokal. Warum haben Sie das gewählt?
Ich bin gern hier und man fühlt sich hier zu Hause. Meine Frau ist Steirerin und somit ist es auch eine gewisse Verbundenheit zwischen Wien und der Steiermark.
Super, dann gehen wir rein.
Grüß Gott, mein Name ist Hubert Batterer, ich bin der Chefredakteur und Geschäftsführer der Kleinen Zeitung. Schön, dass wir uns hören. Wenn Ihnen unser Wahlcast gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch unseren Wien-Newsletter Wien Memo. Am besten Sie abonnieren ihn gleich unter www.wienmemo.at und probieren ihn aus. Der Newsletter ist ebenso wie dieser Podcast hier kostenlos, was ich als Geschäftsführer jetzt nicht so rasend sexy finde. Nicht nur in Wahlkampfzeiten versorgen wir von der Kleinen Zeitung Sie mit genau den Informationen, die Sie brauchen. Wir berichten aus Ihrer Region und aus der weiten Welt. Wir führen Debatten, sind nah dran an den Entscheidern in Politik und Wirtschaft und behalten einen nüchternen Überblick in der schwierigen Lage rund um das Coronavirus. Wir können diese Arbeit nicht ohne zahlende Leser und Abonnenten machen. Bitte informieren Sie sich deshalb auf kleinezeitung.at über unsere vielfältigen Angebote. Es geht, wie ich meine, um viel, nämlich darum, ob es in Zukunft unabhängigen Journalismus, unabhängige Qualitätszeitungen, wie wir es sind und wie wir uns verstehen, in Zukunft auch weiter geben wird. Und auch Podcasts wie diesen hier.
Wir haben jetzt Platz genommen in diesem schönen grünen Gastgarten. Wir haben schon geklärt, was Ihre Verbindung zu diesem Gasthaus ist. Ich würde gern mit Ihnen über Ihren Weg an die Parteispitze reden. Die Ibiza-Affäre hat Sie ja quasi aus der dritten Reihe abseits des Scheinwerferlichts in die absolut erste Reihe geworfen. Das hat am Anfang ein paar Beobachter dazu veranlasst, das als Verlegenheitslösung zu bezeichnen. Hat Sie das geärgert?
Nein, also persönliche Befindlichkeiten in der Politik muss man hintanstellen. Natürlich gibt es immer wieder Kommentatoren, die das ja, behaupten. Aber ich war ja schon die letzten Jahre und mindestens 5 Jahre ja prägend in der Wiener Stadtpolitik. Einerseits als Clubobmann und dann eben als Vizebürgermeister, wo man im Rathaus die Nummer 1 ist, auch von den Oppositionsparteien. Natürlich gab es andere Personen, die dann in der Bundespolitik auch tätig waren, aber die Wiener Landespartei habe ich auch geprägt und all die Tätigkeiten auch im Sinne einer starken Kontrollfunktion. Ich möchte nur erwähnen, das Krankenhaus Nord, wo wir den Bundesrechnungshof angerufen haben. Das alles ist ja nur Kraft unserer Stärke und auch aufgrund von meiner Aktivität dann zustande gekommen mit einem starken Team, das wir in Wien haben. Und genau mit diesem starken Team trete ich jetzt auch an.
Hat Österreich generell ein bisschen ein Problem, die Parteien, wenn es um Nachfolger aufbauen geht? Oder haben die Parteien eigentlich genug, tun sie genug, um die Nachfolge zu gewährleisten?
Ich glaube, dass die Ausbildung in den eigenen Parteien grundsätzlich auch gut funktioniert. Aber ich glaube dennoch, dass sich viele junge Menschen überhaupt überlegen, noch in die Politik zu gehen. Wenn man sieht, wie brutal es oft zugeht und wie persönlich es auch oft zugeht. Und das gab es eigentlich früher nicht. Wir haben ja immer mehr amerikanische Zustände auch, wo richtig ins Privatleben reingeschnüffelt wird. Dass sich dann viele Menschen überlegen, ob sich die das überhaupt antun oder ob sie nicht überhaupt in der Privatwirtschaft bleiben.
Würden Sie das jemandem raten, der zu Ihnen kommt und sagt, ich interessiere mich für das Politikerleben?
Also wenn er dafür brennt, ja, und auch eine Leidenschaft dafür entwickelt, sage ich ja, selbstverständlich, dann ist die Politik eine gute Möglichkeit, seine Vorstellungen auch zu verwirklichen. Allerdings rate ich auch jedem, auch in meiner eigenen Partei und auch in anderen Parteien, jedem auch ein nicht nur ein Exit-Szenario zu haben, sondern auch einen Art zweiten Weg, dass man eben nicht abhängig ist von der Politik. Weil ich das Schlimmste ist, und das hat man jetzt ja auch erlebt, auch bei meinem Vorgänger, bei Heinz-Christian Strache, dass wenn man nur abhängig ist von der Politik, keine anderen Einkommensformen hat oder auch keine anderen Möglichkeiten hat, auch abseits der Politik zu überleben, hat man eine gewisse Abhängigkeit. Und Abhängigkeit ist nie gut.
Also Sie haben mit Ihrem Plan B, mit Ihrem Unternehmen, das Sie noch haben, eine Möglichkeit, ein sicheres Exit-Szenario schon bei der Hand.
Ich denke nicht an einen Exit, weil es mir eben Spaß macht und ich mit Leidenschaft für die Wienerinnen und Wiener kämpfe. Allerdings gibt es einem auch eine gewisse Freiheit, auch nicht nur innerparteilich Themen voranzutreiben, sondern auch nach außen hin auch den Mut zu haben, Sachen zu sagen, die vielleicht unangenehm sind, wo es vielleicht auch einen starken Gegenwind gibt, weil es für das System nicht kommod ist. Allerdings gibt es einem gewissen auch eben Freiheit und Rückhalt und auch die Kraft, auch viele Sachen beim Namen zu nennen.
Sie haben einer der beiden Elefanten im Raum schon genannt, Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus. Mit beiden, also Nummer 1 und 2, früher in der Wiener Partei hat sie eine langjährige, enge Freundschaft verbunden. Wann würden Sie sagen, ist der genaue Moment gekommen, als diese Freundschaft zerbrochen ist?
Also ich würde sagen, wenn man beginnt, die eigenen Freunde zu betrügen, und das ist jetzt herausgekommen, dann ist das für mich ein Schritt, wo sich auch dann die Freundschaft aufhört, wo man dann auch überlegen muss, ob es nicht über Jahre und Jahrzehnte, und anscheinend geht das seit 2006, auch eine Freundschaft ausgenutzt wurde von einer Seite. Und da muss man dann auch trocken sagen, dass man sich vielleicht auch selbst geirrt hat in der Person, dass man enttäuscht ist und dass es dann auch getrennte Wege gibt.
Als Finanzreferent kriegen Sie natürlich oft die Frage gestellt, der Sie früher waren, wie das sein kann, dass Sie nichts gewusst haben von den Spesen, die der Herr Strache der Partei verrechnet hat oder haben soll. Er bestreitet das ja.
Das ist eben einerseits das Wesen des Betrugs und die wesentliche Säule ist eben die Täuschung. Und wenn man, das ist anscheinend nicht mir so gegangen, sondern auch den zahlreichen Finanzreferenten davor, wenn es da seit 2006, und so steht es in den Ermittlungsakten, wie man den Zeitungen entnimmt, es hier zu einer Belegwaschmaschine gekommen ist, wo fingierte Belege vorgelegt wurden, wo plausibel erklärt wurde, zum Beispiel, dass man jetzt mit Journalisten essen war. Und man ist natürlich auch in gewisser Art und Weise gutgläubig und nimmt ja wohl an, dass einen der Chef nicht selber betrügt. Dass man das dann für plausibel erklärt und jetzt im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass eben anscheinend zahlreiche dieser Rechnungen fingiert waren, dass es hier zu einer Belegwaschmaschine gekommen ist und dass man getäuscht wurde. Und dieser Schaden, der entstanden ist, und den Medien entnimmt man ja, das sind jetzt um die 600.000 Euro seit 2006, das ist ja nicht ein Schaden, der jetzt direkt der FPÖ entstanden ist, sondern das ist ja Steuergeld. Und dieses Steuergeld wird hart erwirtschaftet von den Wienerinnen und Wienern. Und dementsprechend war das ja nicht nur ein Betrug an der FPÖ, sondern auch ein Betrug am Steuerzahler. Und da stelle ich mich schützend davor und sage, dass es ja auch unsere Aufgabe ist. Und deswegen sind wir auch in diesem Verfahren nicht nur Geschädigte, sondern auch haben wir uns angeschlossen als Privatbeteiligte, weil wir uns jeden Cent, der hier dem Steuerzahler anscheinend auf betrügerische Art und Weise abgeknöpft wurde, dass wir uns diesen Cent auch für den Steuerzahler wieder zurückholen.
Jetzt hat das ja keinen der langjährigen Beobachter der FPÖ wirklich überrascht und auch viele in der Partei nicht, weil es war ja bekannt, dass der HC gern auf großem Fuß gelebt hat. Viele haben sich nicht überrascht gezeigt, wo das mit den Späßen herausgekommen ist. Hat man da vielleicht auch 2, 3, 4 Augen zugedrückt, solange Strache für die nötigen Wahlerfolge gesorgt hat?
Also es gab interne Kontrollsysteme, es gab einen externen Wirtschaftsprüfer, der auch dem Rechnungshof melden muss, und wir haben uns immer ganz genau angeschaut, auch jede Rechnung, ob sie im Aufwand war, die in einem klassischen Politikerleben, die als Obmann einer großen Oppositionspartei entstehen kann oder nicht. Und diese Rechnungen wurden auch für legitim befunden. Aber wenn man dann draufkommt, dass es Fälschungen waren, dass man anscheinend seinen Leibwächter und Bodyguard quer durch Wien geschickt hat, um Essensrechnungen oder plausible Rechnungen zu holen, dass man die dann einreicht bei der eigenen Partei und somit auch die eigene Partei betrügt und somit sich sein Privat- und Luxusleben finanziert, dann ist Schluss mit lustig.
Wie hoch ist denn jetzt bei Ihnen die Angst, dass nach der Wahl, und wir gehen jetzt einfach einmal davon aus, ich weiß, Sie tun es nicht, dass Herr Strache die 5%-Hürde knackt, wie groß ist die Angst, dass da weitere FPÖ-Mitglieder wechseln könnten, überlaufen könnten?
Also ich glaube, die Menschen, die politischen Suizid begehen wollen und sich dem Heinz-Christian Strache angeschlossen haben, dass er mehr oder weniger vollzogen ist. Und ich gehe nicht davon aus, dass Heinz-Christian Strache reinkommt. Und im Moment grundelt er dabei 2-3% um und um. Also er verfehlt die Latte von 5% drastisch. Deswegen ist auch jede Stimme dorthin eine verlorene Stimme.
Jetzt schafft es die Wiener FPÖ aber doch nicht ganz, die immer wieder mal aufflammenden Gerüchte zu beseitigen, dass es einige in den Reihen gibt, die sich nicht ganz abfinden wollen mit der Trennung vom Ex-Chef, die sich eine Wiedervereinigung wünschen. Was sagen Sie denen?
Also ich glaube, dass diese Gerüchte eher lanciert sind von Heinz-Christian Strache und seiner Truppe bei den Medien, weil sie ja selber wissen, dass die alle arbeitslos sind nach dem 11. Oktober, weil sie eben nicht reinkommen. Dementsprechend nehme ich es mit Humor, und eigentlich ist wirklich jeder intern froh, dass wir diese strikte Trennung vollzogen haben, und auch jeder ist froh, dass ich aufgeräumt habe mit diesem System Strache und wir jetzt wieder konsequente, ehrliche und saubere Politik für den echten Wiener machen können.
Sie haben ja eine Wiedervereinigung mit dem Herrn Strache ausgeschlossen, das ist weiterhin aufrecht?
Also eine Wiedervereinigung wird es geben am 11. Oktober, aber der Wähler, nämlich hinter der FPÖ, wo wir ein starkes Signal setzen, aber eine Wiedervereinigung im Sinne eines Parteienzusammenschlusses mit Heinz-Christian Strache, das kann ich ausschließen.
Weil wir ja gelernt haben von der FPÖ, dass Wiederversöhnungen mit BZÖ damals ja auch funktioniert hat, vielleicht wird das ja auch diesmal was.
Also ich kann Ihnen eines garantieren, das ist jetzt nicht ein Politikergeschwafel, sondern das kommt aus meinem tiefsten Herzen, dass ich sage, bevor es wirklich zu so einer Wiedervereinigung käme, zu der es nicht kommt, ich aus Anstandsgründen, aus Ehrlichkeitsgründen und aus Sauberkeitsgründen dann eher aus der Politik ausscheide.
Der Herr Strache hat in unserem Podcast gesagt, dass er glaubt, dass sich die freiheitlichen Wählerinnen und Wähler am Ende hinter ihm, dem Original, versammeln werden. Sind Sie jetzt die Kopie oder wer ist jetzt das Original?
Also das Original ist immer die Partei. Das hat sich auch allein in der Historie auch immer durchgesetzt, sei es irgendwelche Abspaltungen mit Heide Schmidt oder der Karl Schnell als Freiheitliche Partei Salzburgs, die dann auch im Endeffekt, glaube ich, 1,8% gekriegt hat. Das ist eher so, wo dann Heinz-Christian Strache zu liegen kommt am 11. Oktober. Denn ein Programm, das nur auf ein Ich besteht und nur aufgrund eines Ichs existiert, setzt sich nie durch. Es ist immer, das Wir ist größer immer als das Ich.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr sind Sie genervt von Fragen nach Heinz-Christian Strache?
Ich nehme es gelassen und emotionslos. Ja, es gehört natürlich auch zum Journalistenjob, dass immer wieder diese Fragen kommen. Das gehört dazu. Aber natürlich ist mein Ziel, dieses rot-grüne System aufzubrechen und nicht dauernd Fragen zu Heinz-Christian Strache zu beantworten. Denn wie gesagt, Heinz-Christian Strache ist eine verlorene Stimme. Wichtig ist, ein starkes patriotisches Zeichen zu setzen, dass es ein Gegengewicht gibt am 11. Oktober zu diesen rot-grünen Irrsinnigkeiten.
Das war jetzt keine Zahl. 7, 8, 9?
Ich bin grundsätzlich ein schmerzbefreiter Mensch und auch nicht so schnell genervt und nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen.
Schauen wir mal, ob sie das Wahlergebnis aus der Ruhe bringen wird. Jetzt startet die FPÖ ja mit einem relativ guten Wert von der letzten Wahl. Alle Umfragen prophezeien Ihnen jetzt den Absturz. Macht Sie das wütend, dass Sie jetzt die Fehler anderer ausbaden müssen bei dieser Wahl?
Natürlich ist es tragisch, dass eine gesamte Gruppierung und eine Idee, die von Grund auf gut ist, nämlich der freiheitliche Gedanke, aufgrund von Verfehlungen von einer Person in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber man darf jetzt hier nicht resignieren und sagen, so, das war's, sondern wie ich auch vorher erwähnt habe, es ist ein starker Gedanke, der nicht nur durch einen geprägt wurde, sondern auch durch viele getragen wird. Dementsprechend fühlt es auch einen mit Stolz, dass man jetzt selbst vorantreten darf in einer großen, starken, freiheitlichen Gruppierung und wieder das aufbaut, was ein anderer zerstört hat.
Jetzt haben Sie ja durch Plätze im Stadtrat und der relativ großen Organisation einiges an Ressourcen zur Verfügung. Eine Niederlage würde das natürlich ordentlich verringern, diese finanziellen Mittel. Wie organisiert man denn eine Partei, wenn man weiß, dass es bald sehr viel weniger Marie zu verteilen geben wird?
Also wir hatten immer einen schlanken Apparat. Das unterscheidet uns ja zu den Großparteien, die ja enorme Strukturen gehabt haben mit irrsinnig viel Personalaufwand. Und da war unser Weg, und das schon seit vielen Jahrzehnten, ein anderer, wo wir gesagt haben, wir haben eher die Ehrenamtlichkeit. Wir haben viele ehrenamtliche Mitkämpfer und Mitstreiter und eben nicht einen durchgefütterten Funktionärsapparat und Bonzenapparat wie vielleicht die SPÖ und die ÖVP. Das macht uns in gewisser Art und Weise auch sehr wendig in der politischen Tätigkeit, und deswegen gibt es jetzt auch wenn es weniger Geld gibt aufgrund von einer geringeren Parteienförderung, aber jetzt nicht so wie bei der SPÖ, wo es dann Massenentlassungen geben muss.
Einiges von diesem Geld ist ja auch in Ihre Plakate, in Ihre Wahlplakate geflossen, wo wir geldgierige Migranten und bewaffnete Muslime darauf sehen. Die haben für einiges an Wirbel gesorgt, haben Ihnen auch eine Anzeige wegen Verhetzung eingebracht. Warum diese gezielte Provokation?
Also Wahrheit kann nie Hetze sein. Das ist mein Motto, und ich nehme mir auch...
Also jeder Muslim ist bewaffnet?
Und nehme mir auch kein Blatt vor den Mund. Und ich glaube, das Schönste ist, wenn über Plakate diskutiert wird. Und wenn jemand mir vorwirft, dass Plakate plakativ sind, dann muss man sagen, steckt auch schon im Wort Plakat, dass sie plakativ sind oder etwas aufzeigen. Und wenn man dann über die Inhalte darüber redet, dass eben viele Geldgeschenke gemacht werden an Personen, die hierher kommen, die ja noch nichts beigetragen haben für die Gesellschaft, die vielleicht sogar unsere Gesellschaft ablehnen, die mit uns nichts zu tun haben wollen, die Gegenkulturen, Gegengesellschaften etablieren, da muss man sagen, dass es gewisse Sozialleistungen, und dazu stehe ich, Staatsbürgern vorbehalten sein müssen.
Aber welchen Wahrheitsgehalt haben bewaffnete Muslime?
Ja, wenn man sich jetzt anschaut im 10. Bezirk, wie es dort auf den Straßen zugeht, in Favoriten, wo Erdogan-Fans bewaffnet die Polizei attackieren, wo PKK-Fans und Demonstranten, und die PKK ist eine Terrororganisation, gegen die Polizei losgeht, dann sind das Zustände, die man formulieren muss und auch artikulieren darf und artikulieren muss. Da nehme ich mir auch kein Blatt vor den Mund und zeige das auch auf Plakaten.
Aber wie Sie gesagt haben, auf eine plakative Art, also schon auf eine überspitzte Art.
Ja, selbstverständlich sind Plakate plakativ, aber die Plakate haben eben einen Wahrheitsgehalt. Wir können jetzt gerne diskutieren über das Sujet. Ja? Ich sage eher, ich diskutiere lieber über den Inhalt, was ich damit ausdrücken will. Und der Inhalt ist, dass es eine enge Verquickung gibt zwischen dem politischen Islam und der SPÖ in Wien, wo wir jetzt Bilder veröffentlicht haben von einer radikalen Salafisten-Moschee im 10. Bezirk, wo auch der Bezirksvorsteher der SPÖ, Markus Franz, dort tätig war, wo dort demokratiefeindlich gepredigt wird. Da sieht man eben, wie abhängig die SPÖ ist von diesen politischen, islamistischen, motivierten Stimmen, wo ich sage, solche Elemente brauchen wir in Wien nicht. Und da verstehe ich nicht den Innenminister Nehammer, der dort anscheinend wegschaut, der immer sich rühmt als harter Kerl, der dann meint, ja, er kommt da mit der Flex daher und trennt die Leute, wie es war bei Corona-Zeiten, wo er zwei Omas abgestraft hat, die zu nah auf einer Parkbank gesessen sind. Die haben gleich 500 Euro zahlen müssen, aber dann bei solchen radikalen islamistischen Elementen schaut er weg. Also das ist ja ein Innenminister zum Wegwerfen.
Jetzt haben Sie gesagt, dass es für die SPÖ wichtig ist, diesen Teil auch zu haben in ihrer Organisation. Jetzt finden sich aber natürlich in der blauen Wählerschaft auch ein nicht unbeträchtlicher Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Haben Sie nicht Angst, dass Sie den verschrecken mit solchen Aussagen, mit solchen Plakaten? Können Sie auf den verzichten?
Na, im Gegenteil, ich bin ja auch Schutzpatron für diejenigen, die hierher gekommen sind, die sich integriert haben, die deutsche Sprache gelernt haben, die Teil unserer Gesellschaft sein wollen und die eben auch nichts mit diesen radikalen Tendenzen zu tun haben wollen. Die flüchten ja oft von dort oder wandern aus oder wollen mit dem nichts zu tun haben, kommen hierher und wollen Bestandteil sein unserer Gesellschaft, leben unsere Kultur, unsere Tradition, freuen sich Weihnachten zu feiern und lehnen es nicht kategorisch ab. Oder auch aus dem christlichen Bereich, aus Bereich Ex-Jugoslawien oder aus Polen, aus anderen Staaten, die wollen ja Bestandteil sein unserer Gesellschaft. Und am Ende jeder perfekten Integration kann dann die Staatsbürgerschaft stehen. Und das sind dann echte Österreicher, auch für mich. Währenddessen aber Michael Ludinger ein total anderes Modell hat. Der verschenkt die Staatsbürgerschaft, es wird nicht geschaut, ob der Deutsch kann, es wird nicht geschaut, ob der gut integriert ist. Und das kann es nicht sein. Also wenn jemand Österreicher sein will, dann muss er seinen Beitrag dazu leisten, dann muss er Teil der Gesellschaft sein und dann kann man auch ein echter Österreicher werden. Aber ich bin sicher nicht für diejenigen da, die nur hierher kommen, meinen, sie können hier vom sozialen Futtertrog leben, sich durchfüttern lassen, uns aktiv ablehnen, wo ich noch immer nicht verstehe, wenn ich gerade im 16. Bezirk durch die Ottergringer Straße gehe, wo ein Mann davor geht und zwei, drei verschleierte Frauen, 3 Meter hinten. Das ist ja nicht unser Weltbild. Ich habe selber 2 Töchter und ich mag nicht, dass meine Töchter in so einer Welt einfach groß werden.
Stichwort Töchter. Wie würden Sie denn reagieren, wenn eine dieser Töchter eine Freundin nach Hause bringt, die ein Kopftuch trägt?
Ich glaube, dass es eine Debatte sein würde, aber selbst vom Kind heraus, weil Kinder ein gewisses Gespür haben, was in einer Art und Weise jetzt normal ist, aber im Sinne von einer Norm oder Mehrheitsgesellschaft ist und was anders ist. Und wenn ein Kind, und ich kenne es von meinen Töchtern, die wollen sich am liebsten noch im Herbst, wenn es kalt ist, irgendwie einen kurzen Rock anziehen oder mit Trägerleibern, weil es einfach gemütlich ist, um und um marschieren und sich jetzt gerade in die enge Winterjacke reinzwängen. Und dass da schon hinterfragt wird, warum man sich selbst als Kind, und das ist ja das Erschreckende, sich dann selbst ein Kopftuch auferlegt und in gewisser Art und Weise auch ein Zeichen setzt, das nicht hierher gehört.
Würden Sie dann mit dem Kind reden oder mit Ihren Kindern?
Also grundsätzlich muss man eine Annahme nehmen, dass es Thema wird, aber ich würde es probieren zu erklären.
Es ist ja auch ein Narrativ der FPÖ, dass wenn es um Kopftuch und Verschleierung geht, dass man dann auch gern sagt, auch wenn es um Gewalttäter, ausländische Gewalttäter geht, man müsse die Frauen schützen. Und das ist der FPÖ ein großes Anliegen, dass Frauen sich in Österreich kleiden können, wie sie das wollen. Hat die FPÖ da auf einmal irgendwie so die Frauen die als Wählerstimme erkannt? Ist das das, wo man sagt, okay, jetzt möchte man auf einmal eine Frauenpartei sein? Oder ist das wirklich nur ein Schutznarrativ, das Sie hier erzählen?
Also ich glaube, dass Gleichberechtigung über alle Parteigrenzen hinweg ein Thema ist, das in allen Parteien fix verankert ist. Und darum sehe ich es ja nicht nur jetzt auch als Partei, sondern eben auch als Vater zweier Töchter wichtig, dass es erstens Gleichberechtigung gibt und dass auch Frauen und Männer die gleichen Chancen haben. Andere Parteien probieren es anders. Die probieren es über Zwang, über Quoten, vielleicht ein gewisses Frauenbild darzustellen. Ist nicht unser Weg, das sage ich auch. Bei uns zählt eben eher die Qualität. Und ich stelle immer nur die Gegenfrage. Wenn jetzt jemand sagt, wir brauchen 50% Frauenanteil im Wiener Landtag, sage ich immer, wieso nur 50%? Das können auch 70% sein oder 80%. Hier geht es eher darum, das ist mein Weg, auch Frauen für die Politik zu motivieren. Und Politik ist eine Männerdomäne, aber nicht durch Zwang und Quoten durchzusetzen.
Also gibt es zu wenig Frauen derzeit in der Politik, weil die nicht gut genug sind?
Nein, da geht es nicht darum, dass sie nicht gut genug sind. Da geht es eher darum, dass Politik über Jahrhunderte oder vielleicht Jahrtausende hinweg eine männerdominierte Domäne ist. Und wo sich vielleicht auch Frauen im parteipolitischen Sinn, und darum geht es ja, sich nicht parteipolitisch so engagieren wollen, aber selbstverständlich auch in vielen anderen Bereichen politisch tätig sind. Und das darf man nicht unterschätzen.
Wenn Sie Ihren Töchtern, wenn es um Ihre Karriereplanung geht und Sie sagen ihnen, Sie wollen in die Politik streben, werden Sie ihnen abraten oder werden Sie sagen, das ist eine gute Idee?
Ich lasse da meinen Töchtern freien Lauf, was sie machen wollen. Aber Politik ist bei uns jetzt nicht großes Thema zu Hause. Aber sie haben sich angeschaut, die ZIP 2 mit dem Armin Wolf. Und nachher haben sie gemeint, meine Güte, der arme Armin Wolf. Und hatten eher ein bisschen Mitleid mit ihm, weil er dort untergegangen ist. Dementsprechend glaube ich eher, dass sie Journalistinnen werden.
Das ist nur zu begrüßen. Letzte Frage. Sie haben am Valentinstag Geburtstag, habe ich gesehen. Ja. Gibt es Ihrer Meinung nach genug Liebe in der Politik?
Ja, durchaus. Und ich glaube, bei allen politischen Differenzen auch zwischen den Parteien oder Mandataren gibt es auch, und das lebe ich auch, viele Freundschaften natürlich auch zu Vertretern anderer Parteien über die Parteigrenzen hinweg. Man hat natürlich verschiedene politische Ansichten und Standpunkte. Da ist es auch wert, dass es auch jeder, egal von welcher Partei, dass er diese Werte auch vertritt. Allerdings, wenn man dann sitzt im Gastgarten oder nach einer gewissen Parteisitzung oder Landtagssitzung oder Gemeinderatssitzung bei einem gemütlichen Spritzer oder Bier, dann steht das Freundschaftliche und das Menschliche dann darüber.
Wie viel Freundschaft die Wienerinnen und Wiener Dominik Knepp entgegenbringen, wird sich am Wahlsonntag zeigen. Das war die 5. Episode von Wahlcast, dem Podcast der Kleinen Zeitung zur Wienwahl. Diese Episode wurde aufgenommen und produziert von Andreas Terler. Das Gespräch habe ich, Christine Traa, geführt. In der nächsten und letzten Folge sind wir mit SPÖ-Kandidat und Bürgermeister Michael Ludwig unterwegs. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Und vergessen Sie nicht, unseren täglichen Newsletter Wien Memo zu abonnieren. Unter www.wienmemo.at.